Hallo und herzlich willkommen zurück zur Vorlesung Physikalische Chemie 1, jetzt zu deren 10. Lehreinheit mit dem Thema Wärmekraftmaschinen. Wir haben in der 9. Lehreinheit die zentrale Größe der Thermodynamik kennengelernt, die Entropie, die eine entscheidende Größe ist für die Spontanität und Richtung aller Prozesse und damit natürlich auch für die ganze Chemie. Ich habe das ja in der letzten Lehreinheit anklingen lassen, indem ich manchmal gesagt habe, das ist die wichtigste Größe für die physikalische Chemie, ach, wahrscheinlich sogar für die ganze Physik und für die ganze Chemie. In der Tat reicht das Konzept der Entropie sogar noch viel weiter. Auch in völlig anderen Teildisziplinen wird der Entropiebegriff verwendet. Beispielsweise in der Informationstechnik. Dort dient Entropie als ein Maß für den mittleren Informationsgehalt einer Nachricht. Das geht übrigens wieder auf Claude Shannon zurück, den wir schon ein paar Mal erwähnt haben in unserer Vorlesung. Wir haben die Entropie ja als ein Maß für die Unordnung kennengelernt. Demgegenüber steht die Entropie in der Informationstechnik als ein Maß für das Informationsdefizit. Eine Brücke zwischen beiden Auffassungen stellt uns wiederum die Boltzmann-Formel dar, die wir ganz zum Schluss der letzten Lehreinheit kennengelernt haben. Wenn die Entropie eines Systems 0 ist, so kennt dieses System nach Boltzmann-Gleichung nur einen einzigen Zustand. Aus dem Blickwinkel der Nachrichtentechnik können wir dann sagen, wir wissen alles über dieses System, was es zu wissen gibt. Je größer nun aber die Anzahl der Mikrozustände ist, die ein System realisieren, desto größer ist unser Unwissen über die mikroskopische Beschaffenheit des Systems. Auch in den Sozialwissenschaften wird der Begriff Entropie verwendet. Dort ist er, wie in der Thermodynamik, ein Maß für den Grad der Ordnung bzw. Unordnung. Jetzt aber nicht in einem thermodynamischen System, sondern in einem sozialen System, beispielsweise bezüglich sozialer Ungleichheit. Und diese sehr diverse und im Wortsinn interdisziplinäre Auffassung entsprang sämtlich einer ganz pragmatischen Ausgangsfrage in der Thermodynamik, die auf den französischen Ingenieur Sadi Carnot im Jahr 1824 zurückging. Wie lässt sich der Wirkungsgrad von Dampfmaschinen verbessern? Dies soll Gegenstand dieser Lehreinheit sein. Was ist eine Dampfmaschine? Da stellen wir uns ganz dumm und sagen, eine Dampfmaschine ist eine technische Vorrichtung zur Wandlung von Wärme zu Arbeit. Solche Maschinen dienten im Zeitalter der Industrialisierung des ausgehenden 18. und vor allem des 19. Jahrhunderts zunächst im Kohlebergbau zur maschinisierten Förderung. Später wurden sie auch als Dampflokomotiven bekannt. Das Prinzip einer solchen Maschine ist in den Abbildungen 1.26 im Skript visualisiert. Die Maschine basiert auf einem Arbeitsmedium, das ist Wasser, und dies wird erhitzt, oft auf größer 500 Grad unter Druck. Das Wasser wird dadurch zum Sieden gebracht und der Wasserdampf treibt einen Kolben nach außen und kühlt sich bei dieser Expansion dann seinerseits wieder ab. Er wird dann weiter durch einen Kühler wieder zurückkondensiert zu flüssigem Wasser, was in das Reservoir zurückfließt. Wir haben es hier also mit einem Kreisprozess zu tun, den wir in 4 Arbeitsschritte unterteilen können. Das ist Ihnen schematisch in Abbildung 1.27 im Skript gezeigt und eine Arbeitsbilanz über diese 4 Schritte ist Ihnen in Abbildung 1.28 gezeigt. In Schritt A erhöht eine Wärmemenge Q1 die Temperatur des Arbeitsmediums, also des Wasserdampfs, bei konstantem Volumen. Dadurch steigt der Druck an, von P1 zu P2. In Schritt B dient eine zweite Wärmemenge Q2 dazu, das Gas bei konstantem Druck P2 auf ein Volumen V2 zu expandieren. Um den Druck konstant bei P2 zu halten, haben wir eine Masse G mit dem Kolben gekoppelt. In Schritt C wird der Kolben fixiert und der Druck wird zunächst wieder zurück auf P1 verringert. Dazu wird eine Wärmemenge Q3 abgeführt. In Schritt D schließlich wird das Massestück entfernt und das Gas bei konstantem Druck auf das Volumen V1 zurückkomprimiert. Dazu wird eine weitere Wärmemenge Q4 abgeführt. Nach diesen 4 Schritten liegt unser Arbeitsmedium wieder im selben Ausgangszustand wie vor den 4 Schritten vor. Das Massestück G hat jedoch an einer Höhe H gewonnen. Das heißt, Arbeit wurde an ihm verrichtet. Da sich das Arbeitsmedium wieder im Ausgangszustand befindet, hat es auch wieder dieselbe innere Energie wie am Anfang. Das bedeutet, die Summe aus zu- und abgeführter Wärmemenge muss gleich der verrichteten Arbeit sein, damit Delta U über diesen Prozess 0 ist. Wir können also gemäß Gleichung 137 bilanzieren, dass die geleistete Arbeit M mal G mal H die Differenz der eingehenden und ausgehenden Wärmemengen entsprechen muss. Also Q1 plus Q2 minus Q3 minus Q4. Im in Abbildung 1.28 gezeigten PV-Diagramm entspricht dies der eingeschlossenen Fläche. Eine andere, noch heute sehr verbreitete Wärmekraftmaschine ist der Ottomotor. Alle benzinbetriebenen Kraftfahrzeuge basieren darauf. Das Arbeitsmedium ist hier ein Benzin-Luftgemisch. Und wieder können wir ein Viertaktschema bilanzieren. Das ist Ihnen in Abbildung 1.29 des Skriptes gezeigt. Am Punkt 1 tritt ein Benzin-Luftgemisch ein. Dieses wird dann im Prozessschritt 1:2 adiabatisch komprimiert. In dem danach folgenden Prozessschritt von 2 bis 3, der Isochor erfolgt, wird das explosionsfähige Gemisch gezündet und dadurch eine Wärmemenge QV produziert. Dadurch steigt der Druck. Im anschließenden Schritt 3 bis 4 erfolgt eine adiabatische Expansion. Dabei wird Arbeit verrichtet. Und zum Schluss wird in einem weiteren Isochoren-Schritt von 4 zu 1 eine Abkühlung durch Wärmeabgabe QK vollzogen. Dadurch sinkt der Druck zurück auf seinen Ausgangswert. Wir können das Prinzip der Dampfmaschine und des Ottomotors generalisieren. Das ist Ihnen in Abbildung 1.30 im Skript visualisiert. Diese Abbildung zeigt Ihnen die generelle Arbeitsweise von Wärmekraftmaschinen. Sie basieren grundsätzlich auf einer Arbeitssubstanz. Bei der Dampfmaschine ist das Wasser, im Ottomotor ist das ein Benzin-Luftgemisch. Und diese Substanz nimmt bei einer Temperatur TW eine Wärmemenge QW auf, verrichtet eine Arbeit W und gibt bei einer tieferen Temperatur TK eine Wärmemenge QK ab und kehrt dadurch in ihren Ausgangszustand zurück. Damit hat die innere Energie des Systems zu Beginn und am Ende des Prozesses denselben Wert und die geleistete Arbeit entspricht dann gemäß erstem Hauptsatz der Thermodynamik der Differenz der ein- und ausgehenden Wärmemengen. Das ist Ihnen in Gleichung 138 bilanziert. Bei solchen Maschinen ist es nur allzu logisch, dass Ingenieure sich schnell gefragt haben, wie sich die Effizienz einer solchen Maschine erhöhen lässt. Was dazu zunächst einmal nötig ist, ist eine Quantifizierung der Effizienz. Wir brauchen einen Zahlenwert, der uns die Effizienz ausdrückt. Dieser ist Ihnen in Gleichung 139 definiert. Es handelt sich um den Wirkungsgrad. Wir definieren den Wirkungsgrad Epsilon als die Menge an Arbeit, die wir im Prozess gewinnen, relativ zur Wärmemenge QW, die wir hineinstecken müssen. Also sozusagen Gewinn pro Investment. Gemäß Gleichung 138 können wir die Arbeit W auch als QW minus QK ausdrücken und demnach folgt für Epsilon der Formelausdruck 1 minus QK durch QW. Wir haben es hier also mit einer Zahl zwischen 0 und 1 zu tun. Um Ihnen mal ein paar Zahlenwerte zu nennen, eine Dampfmaschine hat typischerweise einen Wirkungsgrad von 0,4, der Ottomotor typischerweise 0,3. Aus diesem technisch-thermodynamischen Blickwinkel können wir den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik wie folgt ausdrücken. Es ist unmöglich, eine zyklisch arbeitende Wärmekraftmaschine zu konstruieren, die keinen anderen Effekt bewirkt, als Wärme aus einem Reservoir zu entnehmen und vollständig in Arbeit umzuwandeln. Das heißt, die einen Wirkungsgrad von 1 hat. Das ist die Formulierung nach Thomson für den zweiten Hauptsatz. Wichtig dabei ist das Wort zyklisch arbeitend. Nicht zyklisch geht sowas natürlich, beispielsweise bei der isothermen Expansion eines idealen Gases. Aber das hat danach nicht mehr denselben Zustand wie vorher. Eine Kurzbeschreibung dieses Ausdrucks des zweiten Hauptsatzes lautet, es ist nicht möglich, ein Perpetuum mobili zweiter Art zu konstruieren. Wir können eine Wärmekraftmaschine auch in umgekehrter Richtung betreiben. Das ist Ihnen in Abbildung 1.31 des Skriptes dargestellt. Es handelt sich dabei um eine Kältemaschine, beziehungsweise auch Wärmepumpe genannt. Das Prinzip dieser Vorrichtung ist, durch Zufuhr von Arbeit eine Wärmemenge aus einem kalten Reservoir zu entnehmen und einem warmen Reservoir zuzuführen. Das heißt, durch Hineinstecken von Arbeit einen Temperaturunterschied zwischen zwei Reservoiren aufrechtzuerhalten. Eine der Manifestationen des zweiten Hauptsatzes, die wir in der letzten Lehreinheit gelernt hatten, war ja, dass Temperaturunterschiede sich spontan ausgleichen werden. Was eine Wärmepumpe oder Kältemaschine nun tut, ist das zu verhindern, unter Aufwendung von Arbeit. Auch aus dieser Perspektive können wir den zweiten Hauptsatz formulieren, und zwar wie folgt. Es ist unmöglich, eine zyklisch arbeitende Kältemaschine zu konstruieren, die keinen anderen Effekt bewirkt, als Wärme aus einem kalten Reservoir in ein warmes zu übertragen. Würde das nämlich gehen, dann bräuchten Kühlschränke und Klimaanlagen keine äußere Energiezufuhr. Diese Formulierung geht auf Clausius zurück. Ähnlich wie wir das durch den Wirkungsgrad für Wärmekraftmaschinen tun, wollen wir auch die Leistungseffizienz einer Kältemaschine durch eine handliche Zahl quantifizieren. Wir definieren dazu in Gleichung 140 die Leistungszahl als die Wärmemenge QK, die wir dem kalten Reservoir abführen können, relativ zu, wie viel Arbeit uns das kostet. Da wiederum die innere Energie über diesen Kreisprozess Delta U gleich 0 sein muss, können wir wieder ansetzen, dass W gleich Q warm minus Q kalt sein muss. Und dementsprechend können wir Gleichung 140 auch in der Form ausdrücken Q kalt durch Q warm minus Q kalt. Das ist jetzt eine Zahl, die auch größer 1 sein kann. Eine typische Leistungszahl für so einen Haushaltskühlschrank liegt um den Wert 5 herum. Die beiden technischen Formulierungen des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik, über die wir gerade gestoßen sind, scheinen erstmal sehr abseits von der Ausdrucksweise zu liegen, die wir in der letzten Lehreinheit kennengelernt haben. Sie scheinen auch zueinander sehr unterschiedlich zu sein. Wir können uns aber leicht klar machen, dass diese beiden Formulierungen gleichwertig sind. Dazu schauen wir auf Abbildung 132. Dort ist uns in Teil A eine Kältemaschine gezeigt, die durch Aufnahme von 50 Joule Arbeit eine Wärmemenge von 100 Joule einem kalten Reservoir entnimmt und dadurch eine größere Wärmemenge von 150 Joule an ein warmes Reservoir überführt. Wir nehmen nun an, die Thomson-Formulierung des zweiten Hauptsatzes sei falsch und stellen uns damit eine hypothetische, das Thomson-Prinzip verletzende Wärmekraftmaschine gemäß Abbildungsteil B vor. die eine Wärmemenge von 50 Joule vollständig in 50 Joule Arbeit überführt. Würden wir diese hypothetische Wärmekraftmaschine mit der Kältemaschine aus Abbildungsteil A kombinieren, würde die in C gezeigte Wärmepumpe resultieren. Dies wäre dann eine Wärmepumpe, die eine Wärmemenge von 100 Joule aus einem kalten Reservoir heraustransportieren kann in ein warmes in vollständiger Höhe, ohne dabei äußere Arbeit aufzunehmen. Diese Kältemaschine würde das Clausius-Prinzip verletzen. Das bedeutet, wenn die eine Formulierung des zweiten Hauptsatzes falsch wäre, dann wäre das auch die andere. Und ebenso gilt das Umgekehrte. Wenn die eine Formulierung richtig ist, so ist auch die andere richtig. Hierzu kurz eine etwas allgemeinere Bedeutung. Das führt uns wieder auf die erste Lerneinheit zurück, wo wir uns den Modellbegriff in der physikalischen Chemie und die Arbeitsweise in der physikalischen Chemie vergegenwärtigt haben. Der erste und der zweite Hauptsatz der Thermodynamik sind ganz grundlegende Fundamentalprinzipien. Nichtsdestotrotz sind sie nicht geschlossen analytisch beweisbar, sondern im Prinzip lediglich Erfahrungstatsachen ohne bisheriges Gegenbeispiel. Es kann aber mit Fug und Recht angenommen werden, dass niemals ein Gegenbeispiel gefunden wird. Wir erinnern uns dazu an das Einstein-Zitat aus unserer dritten Lehreinheit, mit dem er seine fast schon Ehrfurcht für das Gebiet der Thermodynamik zum Ausdruck gebracht hat, indem er sagte, es ist die einzige Theorie allgemeinen Inhalts, von der ich überzeugt bin, dass sie innerhalb der Gültigkeit ihres Anwendungsbereichs niemals umgestoßen wird. Sollte es Ihnen also gelingen, doch ein Gegenbeispiel zu finden oder umgekehrt einen geschlossenen analytischen Beweis für die Hauptsätze zu führen, dann könnten Sie dafür noch einen Physik- oder Chemie-Nobelpreis bekommen. In diesem Fall wenden Sie sich doch erstmal vertrauensvoll an mich. Wir haben zu Beginn dieser Lehreinheit schon gesagt, dass eine Ausgangsmotivation für die Thermodynamik war, den Wirkungsgrad von Wärmekraftmaschinen zu verbessern. Wir haben dabei auch schon den Namen Sadi Carnot erwähnt. Carnot war es in der Tat, der diese Frage sozusagen gelöst hat, indem er einen Kreisprozess entwickelt hat, der den maximal möglichen Wirkungsgrad hat. Hierbei handelt es sich um den Carnot-Prozess. Er ist Ihnen in Abbildung 1.33 des Skriptes gezeigt. Wieder haben wir vier Teilschritte, die hier aus isothermen und adiabatischen Abschnitten bestehen. Unser Arbeitsmedium wird zunächst einer isothermen Expansion von Punkt 1 zu Punkt 2 unterzogen. Dies erfolgt unter Aufnahme einer Wärmemenge QW. Danach erfolgt eine weitere, jetzt adiabatische Expansion von Punkt 2 nach Punkt 3 und im Anschluss daran eine isotherme Kompression von Punkt 3 zu Punkt 4. Dies geschieht dann unter Abgabe einer Wärmemenge QK. Zum Schluss schließt sich noch eine weitere, jetzt adiabatische Kompression von Punkt 4 zurück zu Punkt 1 an. Während der ersten beiden Schritte verrichtet das Arbeitsmedium Arbeit. Wiederum entspricht die Menge dieser Arbeit der eingeschlossenen Fläche im PV-Diagramm aus Abbildung 1.33. Um diese zu berechnen, müssen wir also über die vier Kurvenabschnitte integrieren. Das ist in den Gleichungen 141 und 142 im Skript dargelegt. Es führt uns letztlich wieder einmal auf ein Integral vom Typ 1 durch VdV zurück, dessen Stammfunktion der Logarithmus ist. Um den Wirkungsgrad zu berechnen, brauchen wir den Quotient dieser Wärmemengen. Das ist in den Gleichungen 143 bilanziert. Für die adiabatischen Teilschritte gilt überdies die Adiabatengleichung. T mal V hoch Gamma minus 1 ist konstant. Das heißt, wir können für die beiden adiabatischen Teilschritte der Expansion von 2 nach 3 und der Kompression von 4 nach 1 die Gleichung 144 und 145 ansetzen. Dividieren wir diese durcheinander, gelangen wir zur Gleichung 146. Und deren gewonnener Ausdruck kann zurück in Gleichung 143 eingesetzt werden. Damit folgt Gleichung 147. Der Quotient der abgegebenen und aufgenommenen Wärmemenge, also QK durch QW, ist nichts anderes als TK durch TW. Und damit folgt für den Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses der sogenannte Carnot-Wirkungsgrad, der in den Gleichungen 148 hingeschrieben ist. 1 minus T kalt durch T warm. Dies stellt den maximal möglichen Wirkungsgrad einer Wärmekraftmaschine dar. Lassen uns das mal mit einem Zahlenbeispiel illustrieren. Nehmen wir mal an, unser Arbeitsmedium sei Luft und das kalte und das heiße Wärmereservoir, das sei Wasser an seinem Gefrierpunkt bzw. an seinem Siedepunkt. Wir setzen für TK, also 0 Grad Celsius ein, sprich 273 Kelvin, und für TW 100 Grad Celsius, also 373 Kelvin. Damit erhalten wir einen Carnot-Wirkungsgrad von 0,27. Das ist ein recht kleiner Wert. Das zeigt uns, warum früher in Dampfmaschinen als Arbeitsmedium stattdessen Wasser unter hohem Druck benutzt wurde, das dann eine Temperatur weitaus höher als 100 Grad hat, typischerweise so um die 500 Grad. Wir können die Gleichung 147 auch ein bisschen umstellen, dergestalt, dass wir alle Variablen, die den Index K tragen, auf eine Seite bringen und alle Variablen, die den Index W tragen, auf die andere Seite bringen. Das ist in den Gleichungen 149 hingeschrieben. Was jetzt da steht, ist QK durch TK, beziehungsweise QW durch TW. Q durch T, klingelt da was bei Ihnen? So hatten wir in der letzten Stunde die Entropie kennengelernt. Das heißt, wir können damit die Entropieänderung während des Carnot-Kreisprozesses bilanzieren. Das ist in Gleichung 150 getan. Und die hat den Wert 0. Was wir da sehen ist, die Entropie über diesen Kreisprozess ist 0. Muss sie ja auch sein, ist ja eine Zustandsfunktion. Und der Kreisprozess ist ein zyklischer, geschlossener Prozess, bei dem unser Arbeitsmedium zum Schluss wieder im selben Zustand vorliegt wie zu Beginn. Das Ganze gilt übrigens nicht nur für den Carnot-Prozess, sondern für jeden beliebigen Kreisprozess. Denn wir können konzeptuell jeden beliebigen Kreisprozess als eine Folge vieler kleiner Carnot-Prozesse zerlegen. Das ist Ihnen in Abbildung 1.34 im Skript visualisiert. Damit haben wir die zwei technischen Formulierungen nach Thomson und Clausius für den zweiten Hauptsatz auf die entropiebezogene Formulierung aus unserer letzten Lerneinheit zurückgeführt. Wir können mit dem Carnot-Prozess noch was anderes zeigen. Wenn wir eine Kältemaschine, also sprich Wärmepumpe, also eine umgekehrte Wärmekraftmaschine, als Carnot-Maschine betreiben, dann ist deren Leistungszahl, die wir ja in Gleichung 140 mal eingeführt hatten, gemäß Gleichung 151 ausgedrückt. Die Leistungszahl ist T kalt durch T warm minus T kalt, also sprich T kalt durch Delta T. Damit folgt, diese Leistungszahl geht gegen 0, wenn TK gegen 0 geht. Oder anders ausgedrückt, es muss unendlich viel Arbeit aufgewendet werden, um die Temperatur auf 0 Kelvin, also den absoluten Nullpunkt, abzusenken. Machen wir uns das mal an einem Zahlenbeispiel klar. Nehmen wir mal an, unser warmes Reservoir hat eine Temperatur von 1 Kelvin, also ist schon ziemlich kalt, und das kalte ist noch kälter, das hat schon 10 hoch minus 3 Kelvin. Dann ist die Leistungszahl gemäß Gleichung 151 10 hoch minus 3. Das heißt, wir müssen 10 hoch 3, also 1000 Joule aufwenden, um dem kälteren Reservoir lediglich 1 Joule Wärme zu entziehen. Und dieses Missverhältnis geht immer weiter auseinander, je näher das TK an den absoluten Nullpunkt heranrückt. Das bedeutet, der absolute Nullpunkt kann prinzipiell nicht erreicht werden. Wir können ihn also nicht deshalb nicht erreichen, weil das technisch schwierig ist, sondern weil es prinzipiell ausgeschlossen ist. Auch hier kann ich wieder sagen, sollte Ihnen das doch gelingen, dann würde ich sagen, ist auf jeden Fall Nobelpreis in Physik drin. Wenden Sie sich doch dann auch erstmal vertrauensvoll an mich. Damit sind wir am Ende der heutigen Lehreinheit angelangt. Wir haben heute einen technischen Blickwinkel auf die Größe Entropie und den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik geworfen und sind damit sozusagen an die historischen Wurzeln der Thermodynamik zurückgegangen. Ich möchte zum Schluss aber herausstellen, dass all dies, was wir heute behandelt haben, nicht nur verstaubte Historie ist, sondern einen wirklich hochaktuellen Bezug hat. Ich habe ja schon mehrfach durchblicken lassen, dass in meinen Augen sich die Menschheit in dieser Zeit in der größten existenzbedrohenden Krise ihrer gesamten Geschichte befindet, dem menschengemachten Klimawandel. Den zu überwinden, wird die gesamtgesellschaftliche Aufgabe des 21. Jahrhunderts werden. Und Sie als Chemikerinnen und Chemiker werden hierbei gebraucht. Sie müssen helfen, Konzepte zu entwickeln, die uns eine Versorgung mit Energie und Wohlstand in einer klimaneutralen Art und Weise realisiert. Dabei kommen Sie aber nicht an ganz fundamentalen thermodynamischen Grundlagen vorbei. Und eben jene haben wir in dieser Lerneinheit kennengelernt. Ich möchte hier aber ausdrücklich erwähnen, dass uns solch technische Lösungen, die noch zu entwickeln sind, nicht retten können. Jedenfalls nicht kurzfristig. Die können vielmehr langfristig dazu sein, dass wir ein neues Dasein in Wohlstand entwickeln. Das braucht aber Entwicklungszeit, die wir kurzfristig nicht haben. Die Dynamik des Klimawandels ist in der Tat schon so weit fortgeschritten, dass bereits in den kommenden wenigen Jahren eine massive Senkung des Ausstoßes von CO2, also quasi dem Abfallprodukt unserer bisherigen fossilen Energiewirtschaft, erfolgen muss. Es gab dazu eine Publikation in einem der größten und prestigeträchtigsten Journale, die es überhaupt gibt, nämlich der Zeitschrift Nature, im Jahr 2017. Die hatte den Titel »Three Years to Safeguard Our Climate«. Die kann ich Ihnen wirklich sehr empfehlen. Sie finden die, wenn Sie einfach diesen Titel Three Years to Safeguard Our Climate in eine Suchmaschine Ihrer Wahl eingeben. Und da es eine Open Access Publikation ist, können Sie auch außerhalb des Universitätsnetzwerks darauf zugreifen. Die Kernaussage dieser Publikation ist, dass je später wir mit dem CO2-Ausstieg beginnen, umso rapider muss er erfolgen. Die Klimaforschung kann heute schon berechnen, ein wie viel mehr an CO2-Eintrag in die Atmosphäre zu wie viel mehr Temperaturerhöhung führen wird. Also das Ganze genau genommen sogar schon seit rund 125 Jahren, als der schwedische Physikochemiker und spätere dritte Chemie-Nobelpreisträger Svante Arrhenius bereits publizierte, in welchem Ausmaß das Gas CO2 treibhausaktiv ist. Also welche Korrelation besteht zwischen der Menge an CO2 in der Atmosphäre und der davon ausgelösten Temperaturerhöhung. Und wir können demnach also sagen, diese Publikation, die schon im Jahr 1896 erschienen ist, legt bereits die physikochemischen Basics der Korrelation der Menge CO2 und der damit zusammenhängenden Treibhauswirkung quantitativ dar. Seitdem ist viel passiert. Es hat viele weitere Studien gegeben, die in einem nie dagewesenen wissenschaftlichen Konsens die Befunde bestätigen und die Schlussfolgerungen unterstreichen. Was überdies inzwischen erkannt wurde, ist, dass es im Erdklimasystem mannigfaltige Rückkopplungseffekte gibt, die sich selbst verstärken können. Das Weltklima ist ein sogenanntes komplexes System. Komplexe Systeme, das ist noch eine Stufe härter als komplizierte Systeme sozusagen. Also komplexe Systeme zeichnen sich eben durch Rückkopplungsmechanismen aus und es können sich dadurch dann Eigendynamiken in solchen Systemen entwickeln, die beim Erdklima zu gefährlichen Kipppunkten führen können. Hierbei handelt es sich um selbstverstärkende Beschleunigungsmechanismen, die das Klima außerhalb jeglicher menschlicher Kontrolle bringen würden. Ein Beispiel ist etwa das Abschmelzen des Poleises. Hierdurch gehen an den Polen weiße Flächen verloren. Weiße Flächen reflektieren Sonnenlicht. Wenn die sich nun in dunkle Flächen, nämlich in dunkles Meerwasser verwandeln, hat die Erde an Reflexionsvermögen für Sonnenlicht verloren und an Absorptionsvermögen für Sonnenlicht gewonnen. Demnach verschiebt sich die ganze Strahlungsbilanz des Planeten Erde hin zu mehr Strahlungsaufnahme und damit zu mehr Erwärmung. Ein anderer Klimakipppunkt ist das Risiko des Auftauens des tundrischen Permafrostbodens, was große Mengen an bakteriell produziertem Methan freisetzen würde, das noch ein viel stärkeres Klimagas als CO2 ist. Es gibt noch weitere solche Klimakipppunkte. Was die Essenz des Gesagten ist, wenn diese Kipppunkte überschritten werden, dann ist es egal, was wir tun. Wir haben dann den Kampf gegen den Klimawandel verloren. Schon Svante Arrhenius 1896 hat ja ausgerechnet, wie der Zusammenhang nun zwischen der CO2-Menge in der Atmosphäre und der Erdoberflächentemperatur ist. Das heißt, wir können mittlerweile ziemlich gut quantitativ abschätzen, ein wie viel mehr an zusätzlichem Eintrag von CO2 in die Atmosphäre zu wie viel mehr Temperaturerhöhung führen wird. Die Klimaforschung kann auch einigermaßen gut abschätzen, wie die Risikokorridore sind für das Auslösen solcher Kippelemente. Beides zusammen hat dazu geführt, dass sich im Jahr 2015 die Weltgemeinschaft in einer diplomatischen Meisterleistung in Paris darauf verständigt hat, die Erdüberhitzung auf unter 2 Grad Celsius zu beschränken, sowie überdies Anstrengungen zu unternehmen, sie sogar unterhalb 1,5 Grad Celsius zu halten. Ja, mit den Erkenntnissen der Klimaforschung können wir diese Temperaturgrenzen übersetzen in ein CO2-Budget, das uns als Menschheit noch verbleibt, bis wir eben diese Punkte erreicht haben. Und wenn wir da jetzt überdies die aktuelle Rate an CO2-Produktion hinzuziehen, dann können wir das übersetzen in ein Zeitbudget, das wir noch haben. Und jetzt halten Sie sich fest, das sind nur noch ganz wenige Jahre. Vermutlich nur noch so bis zum Jahr ungefähr 2030. Es ist also klar, wir müssen aus dem CO2 aussteigen. Und logischerweise, je eher wir damit beginnen, unsere Emissionen zu sinken, umso mehr können wir uns Zeit lassen bis hin zur Null-Emission, weil wir dann das uns noch verbleibende CO2-Budget auf eine längere Zeit aufteilen können. Umgekehrt, je länger wir weitermachen wie bisher, umso harscher muss die Bremsung dann ausfallen, weil die Gesamtmenge CO2, die wir als Menschheit noch erzeugen dürfen, die ist, wie sie ist. Eine Analogie dafür könnte etwa sein, wenn Sie mit einem Auto mit hoher Geschwindigkeit auf einen Abgrund zufahren, dann muss die Bremsung umso schärfer ausfallen, je später Sie damit anfangen. Ja, und das vorhin schon erwähnte Paper 3 Years Left to Safeguard Our Climate hat dafür das Jahr 2020 herausgestellt, dass das also ein Jahr sei, in dem so eine Bremsung noch halbwegs ohne größere wirtschaftliche Verwerfungen gelingen könne. Das Jahr ist inzwischen Vergangenheit. Was wir seitdem erlebt haben, ist keine Bremsung. Wir haben allenfalls einen kleinen Knick erlebt während der Corona-Pandemie, während des weltweiten Lockdowns, der aber ganz schnell wieder ausgeglichen wurde. Und seitdem haben wir einen weiteren Anstieg an Treibhausgasemissionen. Nicht nur in der Menge, sondern auch in der Rate, also einen sogar beschleunigten Treibhausgasemissionsanstieg erleben müssen. Ich bin jetzt selber so ein bisschen ratlos. Ich würde Ihnen jetzt gerne hier was Positives erzählen. Aber die physikalisch messbare Realität, die ist so, wie sie ist. Was das also heißt, ist, dass die notwendige Bremsung in den letzten Jahren nochmal eine ganze Ecke schärfer geworden ist. Nichtsdestotrotz kommen wir an der Notwendigkeit einer Bremsung nicht vorbei. Jedes weitere Molekül CO2 in der Atmosphäre verstärkt den anthropogenen Treibhauseffekt. Das heißt, mit jedem weiteren Molekül CO2 in der Atmosphäre wird es immer wärmer. Wenn wir dann an Kippelemente stoßen, verstärkt sich das sogar selbst. Und dann drohen uns Folgen, wie sie in einem anderen vielbeachteten Paper thematisiert wurden. Dieses Paper trägt den Titel Trajectories of the Earth System in the Anthropocene. In diesem Paper ist sehr illustrativ dargestellt, wie die Erde sich über die letzten Erdzeitalter hinweg immer elliptisch oszillierend sozusagen zwischen Kalt- und Warmzeiten bewegt hat. Und dass sie nun aus diesem sozusagen elliptischen Zyklus herausgekommen ist und sich am Scheideweg zwischen zwei Szenarien befindet. Ein Szenario, der massives Eingreifen und Klimaschutz bedeuten würde, würde die Erde in einen einigermaßen stabilen Zustand bringen, mit einer Temperaturerhöhung so um 1 bis 1,5 Grad Celsius herum. Das andere Szenario, das leider gemäß dieser Studie als deutlich wahrscheinlicher eingeschätzt wird, bringt die Erde in einen sogenannten Hothouse-Zustand, bei dem die Temperatur um 5 oder 6 Grad ansteigen könnte. Die Erde hätte damit Temperaturen, die sie in der gesamten Menschheitsgeschichte noch niemals hatte. Das heißt, wir können gar nicht abschätzen, was das bedeutet. Das haben wir einfach noch nie erlebt als Menschheit. Wenn wir uns mal an die verheerenden Buschbrände in Australien im Winter 2019-2020 erinnern, dann wird uns das ein bisschen deutlich. Dort sind Phänomene aufgetreten, die jenseits jeglicher Vorstellungskraft waren. Diese Buschbrände haben nämlich ihr eigenes Wetter erzeugt. Durch die immense Hitze, die durch sie entstanden ist, sind große Wassermengen verdunstet. Dadurch haben sich in höheren Luftschichten extrem starke Gewitterzellen entwickelt. Die haben auch zu Starkregen geführt, der die Brände hätte sogar ein Stück weit löschen können. Aber dieser Starkregen konnte den Boden gar nicht erreichen, weil er schon vorher wieder verdunstet ist, weil es so heiß war über den Bränden. Was aber üblich blieb, waren die Blitze und die starken Winde, die dadurch die Brände weit übers Land getragen haben und neue Brände ausgelöst haben. Das sind nichtlineare Effekte, die kein Mensch vorhersehen kann, weil es einfach keine Erfahrungsgrundlage dafür gibt. Und worauf wir in diesem Erden-Hothouse-Szenario zusteuern, ist noch viel, viel, viel unvorstellbarer als das. Das heißt, die Zeit ist so eng, das ist mit dem Wort knapp schon untertrieben beschrieben. Wir sind bereits jetzt über den Punkt hinaus, an dem der Klimawandel noch zu stoppen ist, also zumindest auf menschlich relevanten Zeitskalen. Er kann jetzt schon nur noch in seinem Ausmaß eingedämmt werden. Und natürlich müssen wir das jetzt sofort tun. Und wir müssen uns auch schon jetzt mit den Folgeschäden auseinandersetzen. Die sind ja jetzt schon da und werden auf den Zeitskalen meines und vor allem Ihres Lebens sehr signifikant werden. Hierfür sind Sie gefragt. Wer nicht, wenn Sie, die zukünftigen Chemikerinnen und Chemiker, wird in der Lage und damit auch in der Verpflichtung sein, Lösungen für solche Folgeschädenfragen zu entwickeln. Meine Botschaft und ja, wenn Sie so wollen, nennen Sie es Appell an dieser Stelle ist, nutzen Sie Ihr Chemiestudium als Chance, um sich mit all sowas jetzt schon auseinanderzusetzen. Schaffen Sie sich das Know-how, schaffen Sie sich die Fähigkeit, schaffen Sie sich das Wissen, schaffen Sie sich die Kompetenz dafür, um diese großen Herausforderungen später angehen zu können. Wenn Ihre intrinsische Motivation dafür nicht reicht, dann gebe ich Ihnen jetzt Folgendes dazu auf den Weg. Wenn Sie später etwas können, wovon unter den dann herrschenden Bedingungen viele Menschen einen Nutzen haben können, werden Sie und Ihre Fähigkeiten gefragt sein. Mit anderen Worten, Sie sind dann etwas wert. Und Sie tun mit Ihrem Leben, mit Ihrer Zeit und mit den Früchten Ihres Chemiestudiums etwas wirklich sehr Sinnvolles. Was ich hierzu jetzt aber nochmal eindeutig herausstellen möchte, ist, dass wir jetzt nicht einfach nur abzuwarten brauchen, bis Sie mit Ihrem Chemiestudium fertig sind und dann technische Wunderlösungen erfinden, die uns das Problem vom Halse schaffen. Was ich gerade eben umrissen habe, sind keine technischen Wunderlösungen, die die Welt wieder so werden lassen, wie sie früher war, sondern das sind Eindämmungsmaßnahmen, die uns helfen, die schlimmsten Folgeschäden des schon jetzt irreversiblen Klimawandels zu adressieren. Das ist das, was wir auf jeden Fall brauchen werden. Was wir überdies auch auf jeden Fall brauchen werden, ist ein Übergang zu einer nachhaltigen Stoff- und Energiewirtschaft, damit das Problem nicht immer schlimmer wird und uns dann auch die ausgeklügelsten technischen Lösungen nicht mehr helfen können. Und das ist etwas, das nur auf politischer Ebene geht. Wir alle können als Einzelpersonen zwar schauen, wo wir im Alltag Energie sparen können, aber niemand von uns kann eine Energiewende realisieren. Für all die technischen Fragen hierbei können Sie später als ausgebildete Chemikerinnen und Chemiker Beiträge liefern. Sie sind aber jetzt schon gefragt, sich durch Ihr Wissen, durch Ihre Kompetenz, durch Ihr Verständnis von Naturphänomenen in den politischen Diskurs einzubringen. Es ist Ihre Zukunft, die auf dem Spiel steht. Nutzen Sie das, was Sie gelernt haben.